Genau, don't worry, be happy mit einem Fragezeichen ist heute das Thema. Das Thema über die Predigt, der Abschlusspredigt unserer Predigtreihe zum Philipperbrief. Wir haben 4 Sonntage lang heute den 4. zum Philipperbrief gepredigt. Zu jedem Kapitel gab es eine Predigt, heute eben zum Abschlusskapitel. Und Paulus hatte in diesen Kapiteln den Philippern, an die er den Brief ja geschrieben hat, einiges für ihren Glauben mitgegeben. Ausgehend vom Philipperhymnus, der in der Mitte des Briefes stand, im 2. Kapitel, der das Leben und Wirken Jesu beschrieben hat und anhand dessen Paulus versucht hat, den Gläubigen ihm etwas mitzugeben. Jetzt kommt er mit seinem Brief zum Schluss, fasst nochmal einiges zusammen und gibt den Philippern dann eben auch einige letzte Ratschläge für ihren Glauben und für ihr Leben. Und unter anderem gibt er ihnen folgende Ratschläge in den Versen 6 bis 9. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. So viel zu einigen letzten Ratschlägen, die Paulus an die Gemeinde eben verfasst hat. Und diese letzten Ratschläge, diese Verse hier, beginnen mit der Aufforderung, macht euch um nichts Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ehrlich gesagt habe ich mich beim ersten Lesen dieses Textes gefragt, was Paulus sich dabei gedacht hat. Wie es den Philippern auch dabei gegangen ist, als sie das gehört haben. Das war ja damals so, dass die Briefe, die dann angekommen sind in der Gemeinde, vermutlich vorgelesen wurden. Die hatten noch keinen Beamer, da konnte das nicht angeworfen werden. Es wurde vorgelesen, die Gemeinde hat zugehört. Und ich stelle mir das so vor, wie die Philipper da saßen und dieser Satz vorgelesen wird, macht euch um nichts Sorgen, und sie sich erstmal so ein paar Blicke zugeworfen haben. Echt jetzt, Paulus? Das ist dein Ratschlag? Ja, okay, dann machen wir uns jetzt ab jetzt einfach keine Sorgen mehr. Puff, sie sind weg. Denkt Paulus wirklich, dass die Philipper einfach so aufhören können, sich zu sorgen? Denn Sorgen hatten sie ja bestimmt. Sorgen gehören zum Menschsein, zum Leben irgendwie dazu, bei den Philippern damals und bei uns heute ja auch. Und nicht alle Sorgen sind ja auch schlecht, oder? Manche Sorgen können ja auch einen Zweck erfüllen. Vielleicht bin ich auf alle Eventualitäten vorbereitet, weil ich darüber nachgedacht habe, was alles schiefgehen kann. Oder ich bin vorsichtig, ich sorge vor, ich durchdenke Situationen. Das kann ja auch hilfreich sein. Aber natürlich gibt es neben diesen hilfreichen Sorgen auch Sorgen, die es eben nicht sind. Und ich denke, dass jede und jeder von uns Sorgen von beiden Sorten kennt. Solche, die uns vielleicht helfen, uns unterstützen im Alltag, und solche, die uns wirklich belasten und die wir am liebsten nicht hätten. Ob das private sind, um die Gesundheit von mir, von meinen Lieben, Sorgen um meine Kinder, Sorgen um die Probleme von Freundinnen oder auch einfach alltägliche Sorgen um die Aufgaben im Job, im Haushalt, im Alltag. Vielleicht aber auch größere, umfassendere gesellschaftliche Sorgen. Die Zukunft, das Klima, die Pandemie, der Krieg. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Dieser Aussage stimmen sehr viele junge Menschen in Deutschland zu. Es gab eine Umfrage letzten Herbst, im Herbst 21, und da haben 86% der 14- bis 24-Jährigen gesagt, ja, ich mache mir Sorgen um die Zukunft. Weit über 3/4 der jungen Menschen. Und weniger als 10% gehen davon aus, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden als sie selbst. Als Gründe für ihre Sorgen wurden unter anderem genannt die Klimakrise, das Bildungssystem, soziale Gerechtigkeit. Der Ukraine-Krieg hatte damals noch gar nicht in diesem Ausmaß, wie wir ihn jetzt haben, begonnen. Und das sind teilweise Dinge, die uns herausfordern und motivieren können, etwas zu tun uns einzusetzen für Gerechtigkeit, fürs Klima. Aber in vielem sind wir auch hilflos und ohnmächtig, sind entweder auf das Handeln von anderen angewiesen oder haben gar keine Handhabe. Hilft diesen Jugendlichen, diesen jungen Menschen, hilft den Menschen, die Sorge haben, die vielleicht sogar Sorgen haben, wo sie gegen sie gar nichts machen können, hilft denen die Aufforderung, macht euch um nichts Sorgen? Für mich klingt das zu sehr nach Don't worry, be happy in so einem Laissez-faire-Stil. Macht dir einfach keinen Kopf. Lass doch einfach das Grübeln. Das wird schon. Kopf hoch. Sei optimistisch, alles halb so wild. Wenn mir das gesagt wird, wenn ich tief in Sorgen stecke, dann fühle ich mich nicht ermutigt, sondern ich fühle mich nicht ernst genommen. Hinter dieser Einstellung, don't worry, be happy, steckt so der Gedanke, dass Sorgen nicht sein müssen oder auch nicht sein dürfen und dass man sie ganz einfach loswerden kann durch positives Denken. Und diese Einstellung begegnet dir durchaus auch unter gläubigen Menschen. Manchmal auch mit der Erwartung, dass Sorgen gerade unter Christinnen und Christen eher nicht sein dürfen. Dass Sorgen vielleicht sogar ein Ausdruck von fehlendem Gottvertrauen sind. Denn wenn ich Gott wirklich vertrauen würde, würde ich mich ja nicht sorgen, oder? Wenn ich wirklich daran glauben würde, dass er alles in der Hand hat, also auch mich, dann muss ich ja keine Angst haben. Sorgen können mit unserem Vertrauen in Gott zusammenhängen. Aber häufig gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe, warum sich ein Mensch Sorgen macht. Und gerade den Menschen, die sowieso schon zu Sorgen neigen, vielleicht ihre Persönlichkeit oder ihre Prägung, denen hilft es nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie nur positiv denken sollen oder einfach Gott mehr vertrauen sollen. Dann haben sie nämlich noch eine Sorge mehr, nämlich, dass sie sich nicht anstrengen oder dass sie nicht genug vertrauen. Und jemand, der zu Sorgen neigt, dem fällt es vielleicht auch grundsätzlich schwer, zu vertrauen, ob es anderen Menschen ist oder Gott. Ob also jemand viel oder wenig Sorgen hat, ob sich jemand viel oder wenig den Kopf zerbricht oder er viel oder wenig Angst um die Zukunft hat, das hat nicht immer nur mit unserer Gottesbeziehung zu tun, sondern eben auch mit Persönlichkeit, mit dem, wie wir gelernt haben, aufs Leben zu schauen oder auch wirklich einfach mit einer schwierigen Situation, in der wir stecken. Zum Beispiel Krankheit oder finanzielle Not. Und deswegen ist es erst einmal wichtig, dass Sorgen erst einmal zugelassen werden dürfen und da sein dürfen. Sorgen gehören erstmal dazu. Das heißt aber nicht, dass man sich ihnen ergeben muss, dass man ihnen vollkommen ausgeliefert ist, sondern es gibt Wege, mit ihnen umzugehen. Und ein Weg, damit umzugehen, schlägt Paulus hier vor. Er bleibt nicht dabei, dass ihr sagt, macht euch einfach keine Sorgen, fertig, sondern er zeigt einen Weg auf, wie man sich verhalten kann. Er schreibt dann weiter in Vers 6, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Sorgen belasten, Sorgen können niederdrücken und lähmen und wir müssen sie auch nicht wegdrücken oder versuchen, immer fröhlich und optimistisch zu sein, aber es gibt Wege, mit ihnen umzugehen. Und ich lese hier in Paulus Worten die Aufforderung, erst einmal bleib mit deinen Sorgen nicht alleine. Sprich sie aus. Erzähl sie jemandem, ob einem anderen Menschen, aber auch und gerade erzähl sie Gott. Vielleicht kennt ihr so Sorgenfresser. Das sind so kleine Kuscheltiere, die manchmal Kindern gegeben werden, manchmal auch sorgenvollen Erwachsenen. Die haben dann einen Reißverschluss da, wo sie den Mund, glaube ich, haben oder unter dem Mund. Und die Idee ist, dass du deine Sorgen aufschreibst und in den Sorgenfresser reinstopfst und er sie dann eben auffrisst. Und die Produzenten vom Sorgenfresser, die werben damit, nicht, dass damit gleich alle Probleme gelöst sind, aber ein erster Schritt ist getan. Ein erster Schritt zu erzählen, was dich bedrückt. Das in Worte zu fassen, im Reden oder im Schreiben, vielleicht sogar auch im Singen, vielleicht es in Bilder zu fassen. Das, wovor du Angst hast, was du dir ausmalst. Teil deine Sorgen mit Gott. Das macht nicht alles direkt besser. Das löst vielleicht auch nicht den Grund deiner Sorgen. Aber vielleicht erleichtert es schon einmal. Und vielleicht ordnet sich beim Erzählen auch schon einiges. Für dieses Ordnen hat Paulus einen weiteren Vorschlag. Er erwähnt drei verschiedene Anliegen, mit denen wir uns an Gott wenden können. Mit Bitten, mit Flehen und mit unserem Dank. Dass er so drei ganz verschiedene Anliegen nennt, das ist erst einmal die Zusage, dass wir mit allem, was uns beschäftigt, zu Gott kommen können. Mit unserer Freude, unserer Trauer, unserer Hoffnung, unserer Enttäuschung, alles hat bei Gott seinen Platz. Aber ich sehe in dieser Aufzählung auch noch etwas mehr. Ich sehe darin die Möglichkeit, meine Gedanken zu ordnen. Manchmal können Sorgen so groß werden, dass man nichts anderes mehr sieht. Ich kenne das von mir, dass wenn ich mich in eine Sorge reinsteigere, ich richtige Scheuklappen kriege. Ich sehe dann nichts anderes mehr als das, worum ich mich sorge. Ich sehe nur noch den schlimmsten Aussagen, ich sehe nur noch das, was schiefgehen kann, was schlimm wäre, und ich bin nicht mehr in der Lage, andere Ausgänge oder andere auch Lebensbereiche zu sehen. Und wenn uns unsere Sorgen so einkesseln und wir in so Gedankenstrudeln feststecken, der uns immer weiter nach unten treibt, dann kann es helfen, wirklich eine Gebetskategorie nach der anderen abzuarbeiten, weil es erst einmal ordnet und weil es die Perspektive öffnet. Du darfst mit Flehen auch beginnen. Erzählen, was dich bedrückt, was du brauchst, was dir wehtut, wo du Erleichterung und wo du Veränderung brauchst, deine Lasten hervorholen und abladen. Du darfst dir dafür auch Zeit nehmen, du darfst dabei traurig und wütend sein und das alles mit Gott teilen. Und dann belass es vielleicht nicht dabei, sondern weite deinen Blick auf andere und bitte für Menschen um dich herum, für deine Freundinnen, deinen Partner, deine Kinder, deine Kollegen. Weite deinen Blick auf vom Leben, von deiner Situation auf dein Leben, auf andere Lebensbereiche und andere Menschen in deinem Leben und auf ihr Leben. Und nimm andere mit hinein. Bring auch sie vor Gott. Und dann weite deine Perspektive vielleicht sogar noch ein Stück mehr. Zoom noch ein Stück weit heraus und versuche zu danken für das, was du Gutes erlebt hast, was du gelernt hast, was dir Hoffnung gibt, worauf du dich freust, für alle, die dir nahestehen, die dir helfen, an denen du Freude hast. Das Schöne an diesem Dreiklang finde ich, es ist nicht einfach, sieh doch das Gute in deinem Leben oder denk nur positiv, sondern es erlaubt das Flehen, es erlaubt das Klagen, es erlaubt auch das Bitten, aber es gibt auch dem positiven Raum, es gibt ihm seinen Platz, den es hat neben anderen Dingen. Und diese Schritte bewusst zu gehen, das kann helfen, das eigene Leben in einem größeren Rahmen zu sehen, den Tunnelblick abzulegen und mehr zu dem zu sehen, von dem zu sehen, was ja wirklich da ist. Vielleicht gibt's auch noch mehr Schritte, die du im Gebet dann gehen kannst. Paulus hat dir sicher nicht alles aufgezählt, was man tun kann. Vielleicht gehört für dich noch eine Zeit der Stille dazu. Die Zeit zu hören, vielleicht zu klagen, vielleicht zu singen, vielleicht auch mal einen Witz zu erzählen. Man kann ganz unterschiedlich ausprobieren. Und alles hat bei Gott seinen Platz. Vielleicht hast du auch nicht immer etwas für alle unterschiedlichen Schritte. Auch das ist in Ordnung. Manchmal ist die Zeit nur zu flehen. Manchmal nur zu bitten und manchmal nur zu danken. Aber bewusst unterschiedliche Haltungen anzunehmen, das kann helfen, Sorgen eben im größeren Rahmen zu sehen, das größere Bild zu betrachten, mehr zu sehen als die Sorgen. Und vielleicht werden sie so schon etwas kleiner. Vielleicht gibt das auch schon neue Kraft und neue Hoffnung und vielleicht auch neue Perspektiven. In dieser Richtung verstehe ich auch das, was in Vers 8 und 9 steht. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht und rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Paulus schreibt diese Sätze ja ziemlich am Ende des Briefs und er erwähnt hier nicht nochmal konkret, was er denn damit meint, mit den Dingen, die wahr und achtenswert sind, die gerecht sind, die gut sind, was denn diese Botschaft ist. Das, was er damit meint, hat er in den Kapiteln davor erzählt, hat er davor geschrieben. Er fasst das hier nochmal zusammen. Das, was ich euch mitgegeben habe bisher, darauf sollt ihr schauen, danach sollt ihr euch richten. Er hatte die Gläubigen zum Beispiel immer wieder ermahnt, miteinander liebevoll und fürsorglich umzugehen. Er hatte sie darauf verwiesen, dass zum Glauben auch Leid dazu gehören kann, aber dass er sich trotzdem lohnt. Er hatte geschrieben, dass die Kraft des Glaubens auch mit Übernatürlichem zu tun hat. Und er hatte geschrieben, dass vor allem anderen zählt, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus den Tod überwunden hat, dass wir gerettet, geliebt sind, dass wir frei davon sind, uns selbst beweisen und retten zu müssen, dass Jesus uns gedient hat und weiter dient und Gott nun in uns sein Werk weiterführt. Und in all dem hat er den Gläubigen gezeigt, dass sie Teil sind von Gottes Geschichte. Dass sie Anteil an dem haben, was er mit der Welt und mit den Menschen tut. Dass sie Anteil an dem haben, was er in Jesus getan hat. An dem, was er weiter mit der Welt vorhat. Er zeigt ihnen, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen und was durchträgt, auch dann, wenn es schwierig wird. Und das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Und mit dem sollen die Gläubigen sich beschäftigen. Das sollen sie im Blick behalten. Damit sollen sie sich füttern. Weil das, womit sie sich beschäftigen, das, worauf sie ihren Fokus setzen, dass das auch ihr Denken und ihr Verhalten und ihr Fühlen prägen wird. Und auch das kann helfen, mit Sorgen umzugehen. Die Zusage, dass auch wenn unser Leben nicht ohne Leid bleiben wird, wir Teil von Gottes Geschichte sind, Anteil haben an seiner Liebe, an seiner Hoffnung und er mit uns durch unser Leben geht. Er dich und mich begleitet. Er dich und mich gebraucht. Er dir und mir gedient hat und weiter dient und er mich und dich sieht, liebt, tröstet und trägt. Das ist so die Botschaft, das ist die Hoffnung und die Perspektive, die Paulus den Gläubigen mitgeben möchte und sie uns auch heute zugesagt wird. So wie im Bild der Waage, was Martina gerade gesagt hat, das, was uns belastet, verliert nicht unbedingt an Gewicht. Es wiegt immer noch schwer. Aber in Jesus gibt es vielleicht ein Gegengewicht. Ein Gegengewicht, das es leichter macht, es zu tragen. Das es auch überwiegt und das verhindert, dass wir von diesem Gewicht erdrückt werden. Und etwas, was so auf der Seite Gottes auf die Waagschale kommt, das erwähnt Paulus in Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus ist der Überzeugung, dass die Gläubigen Frieden erleben können, auch in den Sorgen, die sie umtreiben. Und der Frieden, von dem er spricht, ist dabei zunächst erstmal kein äußerlicher, kein politischer oder zwischenmenschlicher, es ist erstmal innerlicher Frieden. Und ich habe eine tolle Beschreibung dessen gefunden bei Dietrich Bonhoeffer, der über den Frieden Folgendes schreibt. Der Friede Gottes ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft, wie Paulus schreibt. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes, unserer Untreue zum Trotz, auch dann, wenn wir nicht vertrauen können. Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Freilich, er nimmt uns unsere Sorge, unsere Verantwortung, unsere Unruhe nicht völlig ab. Aber hinter all dem Treiben, hinter all den Sorgen ist der göttliche Friedensbogen aufgegangen. Wir wissen unser Leben getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben Gottes. Der Friede Gottes ist die Wirklichkeit Gottes, die trotz allem, was um uns herum passiert, aufgeht und wahr wird in uns. Ein Moment der Ruhe, ein inneres Heilwerden, eine Gewissheit, ein Geschenk, das wir uns nicht erarbeiten oder das wir nicht herbeizwingen können, das wir suchen und erbitten und empfangen können. Und das Wichtige dabei ist, dass es nicht irgendein Frieden ist. Das betont Vers 9 noch einmal, wo diese Zusage etwas anders formuliert ist. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Der Friede Gottes ist uns zugesagt, weil der Gott des Friedens bei uns ist. Diesen Frieden kann Paulus nicht unabhängig von diesem Gott denken. Von diesem Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Nicht umsonst wird Jesus auch Immanuel genannt. Gott ist mit uns. Und diese Zusage verkörpert Jesus eben, dass wir nicht alleine sind, dass Gott mitgeht und dass er uns durch seinen Geist auch begegnet und verändert und so auch Frieden schenken kann. Dieser Friede, diese Zusage des Friedens ist leider kein Automatismus, dass wir diesen Frieden immer erhalten, wenn wir beten oder uns an Gott wenden. Es ist auch kein Verbot, aufgewühlt, hoffnungslos oder traurig zu sein. Aber es ist ein Angebot, dich in jeder Lage an Gott zu wenden. Ihm dein Innerstes hinzulegen, im Vertrauen, dass er damit umzugehen weiß und dass bei ihm auch Frieden zu finden ist. Und ja, dieser Friede ist erst einmal innerlich, aber dabei muss es nicht bleiben. Der Friede Gottes, so wie er in der Bibel beschrieben wird, ist auch immer so gedacht, dass, wenn wir ihn geschenkt bekommen, er auch Impulse und Kräfte freisetzt, die wir dann an unsere Umgebung weitergeben. Zum Beispiel, indem wir dann auch für andere zu Friedensbringern werden. Denn Gott wirkt ja nicht nur durch seinen Geist in unserem Inneren, er wirkt auch durch unsere Mitmenschen an uns und durch uns an unseren Mitmenschen. Und darum ist gerade in Zeiten von Sorgen und von Ängsten der Zusammenhalt und die Gemeinschaft so wichtig. Menschen, denen wir erzählen dürfen, wie es uns geht und denen wir auch sagen dürfen, was uns gerade helfen würde. Ob wir gerade zuhören brauchen oder einfach nur jemanden, der für uns da ist. Ob wir Gebet brauchen oder vielleicht auch praktische Hilfe. Vielleicht auch den Zuspruch von Segen und vom Frieden Gottes. Das muss die betroffene Person selber sagen, was sie braucht. Wenn du keine Kraft hast, wenn dich Sorgen erdrücken und wenn du den Frieden Gottes einfach nicht finden kannst, dann bleib damit nicht alleine. Wende dich an Gott, wende dich auch an deine Mitmenschen. Erzähl anderen davon. Vielleicht Freundinnen oder Freunden, vielleicht Vertrauten in der Gemeinde, vielleicht auch uns Pastoren in der Seelsorge. Bleib damit nicht alleine. Und wenn du Kraft hast, wenn du gerade den Frieden in dir spürst, wenn du ihn gerade erlebt hast, dann ermutige dich, dass du andere mitträgst. Dass du nachfragst, was gebraucht wird, dass du mitdenkst, mithilfst, dass du mitbetest, sodass wir aneinander auch die Zusage Gottes erleben. Es gibt übrigens Situationen, da braucht es neben dem Gebet zu Gott, neben der Bitte um Gottes Frieden und neben der Hilfe aus dem Umfeld auch professionelle Hilfe. Es gibt Sorgen und belastende Situationen, die Überhand nehmen und einschränken. Es gibt sowas wie Angststörungen, Zwangsgedanken, Panikattacken, es gibt Depressionen, wie überall auch in Gemeinden und unter gläubigen Christinnen und Christen. Und wenn du den Eindruck hast, dass deine Ängste und Sorgen und negativen Gedanken Überhand nehmen und dich wirklich in deinem Alltag einschränken, dass es einfach zu viel wird, dann ist es gut, die Hilfe zu suchen. Erzähl jemandem davon, den du vertraust, und vielleicht könnt ihr gemeinsam nach Hilfe suchen, zum Beispiel auch in einer Therapie. Da sind Personen, die dir helfen können. Ich bin da keine Expertin, ich habe nicht Psychologie studiert. Ich kann nur darauf verweisen, dass es Expertise gibt, an die man sich wenden kann. Und dass es gut ist und in Ordnung ist und manchmal auch nötig ist, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch bei Profis. Das ist kein Zeichen von zu geringem Gottvertrauen. So wie wir bei einem gebrochenen Bein zum Arzt gehen, tun wir es auch bei einer kranken Seele. Und Gott wirkt und heilt und hilft auf zahlreiche Arten und Weisen, auch durch Medizin, auch durch Wissenschaft und Profession. Und wir sollten nicht scheu sein, die Hilfsangebote, die es gibt, auch in Anspruch zu nehmen. Den Frieden Gottes, der uns zugesagt ist, den sprechen wir uns häufig auch als Segen zum Ende des Gottesdienstes mit diesen Worten aus Vers 7 zu. Und dabei sagen wir, ich mache das häufig, es ist mein Lieblingssegen, den ich immer spreche, aber ich sage das oft in Wunschform. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne. Das ist ja ein Wunsch. Und natürlich können wir das einander auch immer nur wünschen. Wir können das nicht machen. Aber interessanterweise steht wörtlich eigentlich da, der Friede Gottes wird euch bewahren. Und Paulus war also sehr zuversichtlich, dass Frieden möglich und wirklich ist. Dass wir den wirklich erleben können. Und das ist für mich so eine Erinnerung, ernsthaft darauf zu hoffen. Mich mit meinen Sorgen wirklich an Gott zu wenden und seinen Frieden wirklich zu erwarten. Und ich bete und wünsche für dich und mich, dass wir diesen Frieden erleben, der alle Vernunft, alle Gedanken, alle Argumente und auch alle Umstände und Sorgen übersteigt. Amen.